Herzlich willkommen zur Session Power BI. Mein Name ist Marc Schön, ich bin ein Technical Solution Professional hier bei Microsoft in der Schweiz. Das heißt, ich habe das Vergnügen, bei unseren Kunden unsere BI-Vision, unsere BI-Technologie zu präsentieren und vorzustellen und mit ihnen gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Das ist meine Rolle. Vielleicht kurz noch Frage zur Tonspur für irgendjemand. Hochdeutsch nicht gut. Englisch wäre machbar. Kurzfristig kam eine Anfrage von einem Kollegen für Chinesisch, da musste ich ablehnen, war zu kurzfristig. Also Hochdeutsch ist okay. Oder Mundart. Nein, machen wir Hochdeutsch. Klingt professioneller. Ja? Kurz zur Agenda. Mein Ziel ist immer bei so einer Session, möglichst viel live zu zeigen. Ich bin ein Fan von Live-Rock'n'Roll in dem Zusammenhang. Nichtsdestotrotz würde ich die ersten 20, vielleicht 25 Minuten gerne dafür verwenden, Ihnen einen Überblick über den Microsoft BI-Stack zu geben, einfach um ein bisschen ein Level-Playing-Field zu schaffen. Damit alle hier im Raum wissen, was BI überhaupt ist, wie sieht Microsofts Offering im BI-Umfeld überhaupt aus, damit wir nachher die 35 bis 40 Minuten wirklich die Hands-on-Demo dann machen können und jeder versteht, worum es eigentlich geht. Ich würde ganz gerne kurz anfangen mit einer Umfrage. Wer von Ihnen, ja, mach es umgekehrt, wer von Ihnen weiß, was BI ist oder kann sich darunter was vorstellen? Okay, also sagen wir mal 70-80% der Leute, die hier im Raum sind. Wie schaut es aus, wenn man das Wort in Klammern noch aktiv reinnimmt? Wer kann sich unter dem Begriff Self-Service BI etwas vorstellen? Ah, deutlich weniger. Okay. Vielleicht ganz kurz dazu, was ist BI? Ups, muss ich da noch den Zensurding reinbringen, sonst kriege ich ein Problem. So. Ich war vor kurzem in einem Lebensmittelhandelladen in der Schweiz, bei mir in der Nähe, und habe mir gedacht, wie will ich den Leuten hier bei den Tech Days erklären, was BI ist, für die, die es nicht kennen. Dann habe ich einen Einkaufskorb genommen, alle meine Sachen gekauft, bin zur Kasse gegangen und dann kam die Frage, die ich mir jedes Mal stelle. Es hat zwei Kassen. An jeder Kasse stehen gleich viele Leute. An welche Kasse stehe ich an? Da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich auch eine Art Business Intelligence, einfach im privaten Umfeld. Es geht nämlich darum, Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten, um damit möglichst optimale Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wenn ich mir jetzt die Situation hier vorstelle an der Kasse, jetzt hätte ich fast den Namen des Ladens gesagt, was sind die Fragen, die Ihnen da durch den Kopf gehen? Worauf basiert Ihre Entscheidung, an die Kasse links oder an die Kasse rechts anzustehen? Wer hat eine Idee? Ja, einfach drauf los.
Wie viele Items auf dem Serverband sind und wie alt die
Kassiererin? Sehr gut, das ist schon sehr advanced. Wie viele Items sind auf dem Förderband und wie alt ist die Kassiererin? Genau. Was ich mir immer auch noch überlege, also zum einen, ich sag mal, Standard ist so ein bisschen, wie viele Leute sind vor mir, dann genau das, was Sie gesagt haben. Dann versuche ich immer mit einzubeziehen, wie alt sind die Leute, die anstehen. Weil je jünger das sie sind, desto schneller können sie die Dinge aufs Förderband legen. Desto größer braucht die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit Kreditkarte zahlen, was wieder den ganzen Prozess etwas verlängert. Nicht unbedingt, je nachdem, wenn sie da die anfangen, die Brieftasche zu öffnen und eine Münze nach der anderen rausholen, genau. Wenn man das ein bisschen definieren will, dann geht es eigentlich bei Business Intelligence darum, anhand von Informationen, sage ich mal, Erkenntnisse zu gewinnen, die in Hinsicht auf die Unternehmensziele, wenn wir uns im professionellen Umfeld bewegen, ich sage mal, möglichst gute operative oder strategische Entscheidungen zu ermöglichen oder zu fällen. Was in dem Kontext immer wieder auftaucht, ist so, dass dieses Buzzword von Big Data, das Sie wahrscheinlich alle schon mal gehört haben. Es geht eigentlich darum, konkret, dass die Anzahl der Daten, die da irgendwo rumschwirren, und das, nicht nur das schiere Volumen, aber auch die Geschwindigkeit, mit der die Daten generiert werden und die Vielfalt der Datenarten, dass das zunehmend eine Challenge darstellt für ein Business Intelligence-Umfeld. Interessant in dem Zusammenhang finde ich die Aussage, die hier unten auf dem Slide steht, von dem Gartner-Analyst, die da sagt, dass Unternehmen, die in 2 Jahren, also im Jahr 2015, die es schaffen, bis dann diese vielfältigen und völlig unterschiedlichen Arten von Daten in ein Informationsmanagementsystem zu vereinen, einen riesen Wettbewerbsvorteil haben werden gegenüber denen, die das nicht schaffen. Warum ist das so? Hängt damit zusammen, dass das ganze Thema Business Intelligence oder Data Analytics, wenn man so will, eigentlich in jedem Geschäftsbereich und in jedem Geschäftsprozess irgendwo drin hängt. Früher, wenn man früher von BI sprach, ich sage mal früher vielleicht vor 8, 9, vielleicht 10 Jahren, da dachte man immer an einen Controller, der irgendwelche Reports macht mit irgendwelchen Kennzahlen, was weiß ich nicht alles. Man dachte an eine Insellösung, die irgendwo in der Unternehmung rumschwimmt. Was heute Data Analytics ist, ist eigentlich eine Disziplin, die an einen Geschäftsprozess angehängt ist, weil es im Geschäftsprozess immer wieder darum geht, die richtige nächste Entscheidung zu fällen. Und genau für diese Entscheidung brauchen wir Data Insights oder eben Erkenntnisse aus Daten, wenn man so will. Hier sehr schön ein paar Beispiele drauf, die auch veranschaulichen, wie das ganze Thema externe Datenquellen immer relevanter wird. Wie gesagt, vor ein paar Jahren ging es primär darum, was haben wir in unserer Unternehmung für Daten, wie können wir die aufbereiten und visualisieren. Mit dieser ganzen Big Data-Diskussion, Open Data, wo Regierungen und Behörden anfangen, ihre Daten öffentlich zur Verfügung zu stellen, spielt das natürlich auch eine Rolle. Das heißt, ich will meine Daten, die ich im Unternehmen habe, will ich anreichern mit den Daten aus dem öffentlichen Bereich. Ich will Sachen wie Facebook-Daten reinholen, damit ich, sagen wir, ich bin in einer Marketingabteilung tätig, damit ich sehe, was denken die Kunden und was sagen die Kunden über unsere Produkte in den sozialen Medien wie Facebook und Twitter. Und wenn ich mir das Beispiel von der Bank nehme, irgendein Kundendienstleitender, der will wissen über seinen Kundenstamm, was ist das Next Best Offer, welches Produkt könnte ich dem Kunden noch anbieten oder welche meiner Kunden sind abwanderungsgefährdet in dem Sinne. Das sind so ein bisschen die Fragestellungen, die sich hier häufig ergeben und wichtig, wie gesagt, die Erkenntnis, dass das wirklich in die Core-Geschäftsprozesse eigentlich reingewachsen ist und auch weiter reinwachsen wird. Kommen wir dazu, was die Rolle der IT in der BI oder in Business Intelligence typischerweise war oder ist. Ich habe mal so versucht, einander gegenüberzustellen, wie das früher und klassisch funktionierte versus wie die Self-Service-Welt, auf die wir dann zu sprechen kommen, wie das dort aussieht. Typisch sieht das so aus, dass jemand aus dem Business stellt einen Request, der hat irgendeine Anforderung, er braucht die und die Daten, um eine Analyse zu fahren. Aber da wird von der IT mit dem Business zusammen ein Projekt initiiert, es gibt eine Spezifikation, irgendwann wird was entwickelt und schließlich gibt es eine Version 1, die deployed wird. Klingt so ein bisschen nach klassischem Softwareentwicklungszyklus, sage ich mal. Ein bisschen rudimentär, aber in der Richtung. Was passiert nach der Version 1? Es gibt Change Requests, die Sie wahrscheinlich schon während der Implementation-Phasen angesammelt haben. Es wird nochmal spezifiziert, es wird was Neues ausgerollt und das Ganze wiederholt sich und wiederholt sich. Das Problem davon oder daran ist die Tatsache, wenn wir uns anschauen, wie der Rhythmus des Business eigentlich aussieht, da sehen wir eine total andere Welt. Das Business hat initiale Anforderungen, eine Idee, sagt, hey, ich brauche die und die Daten aus unserem Verkaufssystem, die und die Daten aus unserem Kundensystem, ich will das vereinen, ich will eine Visualisierung machen. Kurz darauf ändern sich die Anforderungen. Kaum wurde das umgesetzt, gibt es wieder eine Änderung der Anforderung. Irgendwann wird das Ganze vielleicht gar nicht mehr relevant, wird momentan auf Eis gelegt und kommt dann wieder auf. Und das ist genau da der Punkt, für mich der beste Ansatzpunkt, wo Self-Service BI eigentlich die Lösung für das Problem sein kann. Self-Service BI hat zur Idee, dass man dem End-User, also dem eigentlichen Analysten, die Tools und Prozesse zur Verfügung stellt, dass er oder sie die Reports, die er oder sie braucht, selber erstellen kann. Klassisch funktionierte das so, das hat alles die IT from scratch gemacht, was dann das Bild zur Folge hatte, was wir hier sehen. Ne? Der Klassiker, wahrscheinlich haben das alle hier drin schon mal gesehen. Es ging mir auch nicht darum, etwas Neues zu zeigen, sondern es ging mir darum, zu veranschaulichen, BI war genau ein Beispiel davon. Oben links, was der Kunde eigentlich haben wollte oder was das Business haben wollte und dazwischen so quasi veranschaulicht, was eigentlich interpretiert wurde und was im Endeffekt geliefert wurde. Somit, wie gesagt, die Idee von Self-Service BI ist eigentlich, dass sich die IT-Rolle dahingehend ändert, dass nicht mehr die IT from scratch alles bauen muss. Das heißt, wenn ich als Business-Anwender zu jemandem von der IT gehe und sage, hey, ich brauche den und den Report über die und die Daten, dann war das klassisch so, dass die IT mal die Daten zusammengesucht hat, das zusammengeführt hat in ein Datenmodell, dann vielleicht mal irgendeinen OLAP-Cube gebaut hat, damit das Ganze einigermaßen performt, wenn wir von den Abfragen reden. Und ganz am Schluss hat man dann noch irgendeinen Report draufgeklatscht, der das Ganze visualisiert hat. Das war so, wie es immer funktioniert hat. Am anderen Ende des Spektrums, wenn man so will, jetzt auf dem Slide ganz rechts, ist die Welt von Self-Service BI, in der hypothetisch gesehen der Enduser alles selber macht. Das heißt, der Enduser geht selbst seine Daten holen, der bildet selbst das Modell, wie er es braucht, fügt irgendwelche Kennzahlen hinzu und macht eine Visualisierung drüber. Jetzt haben wir festgestellt, wenn wir bei Kunden über diesen Philosophiewechsel diskutieren, dass da sehr häufig auch Fragezeichen auftauchen, wie die neue Rolle der IT wahrgenommen werden soll, aber auch, ob das überhaupt der richtige Weg ist. Weil häufig tauchen dann Fragen auf, punkto Governance, oder? Ich will doch nicht, dass jeder End-User einen Report from scratch selber machen kann, dabei hat der andere Kollege im Büro nebenan dasselbe schon gemacht. Und wichtig ist daher zu verstehen, das Ganze ist nicht eine Entweder-oder-Entscheidung, sondern es ist eigentlich ein komplementärer Ansatz, wo wir hingehen können und sagen, the classic way, das war so, wie es die IT früher immer gemacht hat. Die IT hat from top to bottom alles selber gemacht. Es gibt aber auch einen Hybridweg, wenn man so will, in dem die IT die Daten zusammensammelt, ein Datenmodell zur Verfügung stellt und vielleicht der End-User dann die Visualisierung baut. Und am anderen Ende des Spektrums, wie gesagt, so ein bisschen der Agile-Way, dass der End-User eigentlich vom Anfang bis zum Ende alles selber macht. Nochmal, wichtig hier mitzunehmen, das heißt nicht, es gibt nur noch Self-Service BI und die traditionelle BI ist in dem Sinne gestorben. Spannend an der Stelle der Hinweis, was Gartner hierzu auch mal geschrieben hat. Die Analysten haben gesagt, gemäß den Umfragen, die sie mit ihren Kunden gemacht haben, sind sie der Meinung, dass 80% aller Report-Bedürfnisse mit Self-Service BI abgedeckt werden könnten. Würde heißen, die IT beschränkt sich nur noch auf die 20% der operationellen Reports in der Unternehmung und könnte dadurch, sagen wir mal, viel Zeit sparen, Ressourcen sparen, um sich auf andere Dinge zu konzentrieren. Ein Wort zur Microsoft BI-Plattform. Ich nehme mal an, das wird den meisten, die hier im Raum sind, nicht viel Neues sein. SQL Server als Datenplattform, in dem Sinne der Datenspeicher, der alle die Informationen aus den verschiedenen Systemen zusammenführen kann, der für das Data Warehouse verwendet wird. Hier gibt es eine spezielle Edition von SQL Server, zum Beispiel das Parallel Data Warehouse, was wir seit ein paar Jahren mittlerweile schon als Appliance zur Verfügung stellen. Dann haben wir auf der linken Seite, ich sag mal, der Ort, wo die Reports generiert werden, wo die Insights generiert werden, ist Office, das heißt Excel in den meisten Fällen. Und SharePoint liegt so als Layer dazwischen, wo ein End-User dann das Endprodukt, was er erstellt hat, veröffentlichen kann, damit es von den anderen Usern in dem Sinne konsumiert werden kann. Soweit verständlich. Gut. Dann kommen wir zum Thema Power BI. Die Slides, die ich bis jetzt gezeigt habe, wie gesagt, ist so ein bisschen die Foundation von der ganzen BI-Story, wenn man so will. Und jetzt kommt der Fokus wirklich auf Power BI, wo wir jetzt schauen, was gibt es in Power BI Neues, was beinhaltet es überhaupt und so weiter. Zuerst ist zu sagen, Power BI ist momentan noch in Preview. Das heißt, Sie können alle auf powerbi.com gehen und einen Tenant dort eröffnen. Das ist ein Office 365 Tenant mit Power BI Funktionalität, auf dem Sie alles, was ich dann zeigen werde, ebenfalls selber machen können. Und wichtig ist auch zu verstehen, dass der zweite Punkt, Power BI gibt es momentan nur für Office 365. Das heißt, es gibt kein Pendant zu Power BI als Produkt in der On-Premise-Welt. Sie werden aber sehen, dass die einen oder anderen Bauteile, sage ich mal, von Power BI, dass es die bereits heute gibt und die auch in der On-Premise-Welt ihre Anwendung finden, wenn man so will. Ganz grob gesagt wird das Ganze aufgeteilt auf den violetten und den orangen Teil in dem Beispiel. Der violette Teil bewegt sich in Excel und da geht es um die eigentlichen Insights, wenn man so will, oder um das Erzeugen der Reports. Sie sehen da die Zahl, dass es weltweit über 1 Milliarde Office-User gibt. Das heißt, die haben eigentlich alle das Werkzeug dazu, um solche Reports in dem Sinne generieren zu können. Es geht allerdings nicht nur im ersten Schritt um das Generieren der Reports, sondern der erste Schritt, wie Sie hier sehen, ist das Thema Discovery. Ich will dem End-User eine Möglichkeit geben, möglichst schnell und einfach an die Daten ranzukommen, die er will und die er braucht für seine Auswertung. Da bietet uns Power BI eine nette Funktionalität dazu. Das Ganze nennt sich Data Catalog, werden wir im Beispiel oder in der Demo danach auch noch sehen. Der nächste Schritt in der Excel-Welt ist dann der ganze Analyse-Teil, wo der End-User mit Power Pivot ein Modell bildet. Wie gesagt, kann er neue Spalten hinzufügen, kann KPIs machen, was weiß ich alles. Das ist so ein bisschen das, was vor ein paar Jahren noch unter dem Modeterm Mashup ein bisschen bekannt wurde. Datenquelle A, Datenquelle B, Datenquelle C, alles zusammenwursten und ein Modell bilden aus diesen verschiedenen Datenquellen. Und dann haben wir last but not least den Visualization-Teil, wo der End-User in Excel Visualisierungen bauen wird. Das ist das, was wir in der Demo auch sehen werden, wo solche Komponenten wie PowerView eine Rolle spielen. Wer von Ihnen hat schon mit PowerView mal gearbeitet? Hand hoch, jetzt blendet es mich. 2, okay. Gut, dann wird doch noch einiges Neues in der Demo dann dabei sein für alle anderen. Wenn wir uns den Office 365 oder den Collaboration-Teil von Power BI mal anschauen, gibt es auch 3 Hauptkomponenten. Die eine, das ganze Sharing-Konzept, und das geht wieder in die Diskussion von dem Data-Catalog, den ich erwähnt habe. Ein End-User verbindet sich mit einem System, mit einem SAP zum Beispiel oder einem Dynamics und holt eine Kundenliste daraus. Nun, statt dass diese Kundenliste von anderen Usern immer und immer wieder erstellt wird, hat der End-User die Möglichkeit, diese Kundenliste in einem zentralen Datenkatalog zur Verfügung zu stellen. Die Liste wird immer wieder aktualisiert und andere User können über den Katalog in dem Sinne direkt auf die Single Version of the Truth zugreifen. Das ist ein sehr schönes Mittel, um dem Problem von eben Multiple Versions of the Truth in dem Sinne entgegenzuwirken. Wir haben im Collaboration-Teil einen Block, der nennt sich Q&A. Was das genau ist, werden Sie zum Ende der Demo sehen. Es geht darum, dass wir dem End-User eine Möglichkeit geben wollen, interaktiv mit den Daten, die im Datenmodell hinterlegt sind, Abfragen zu generieren. Und zwar auch ohne ein Tool wie Excel, sondern nur mit natürlicher Sprache in dem Sinn. Und zu guter Letzt haben wir im Collaboration-Teil noch der omnipräsente Teil, sage ich mal, von Mobile BI. Mobile BI ist bei allen Kunden, bei denen ich unterwegs war in den letzten Monaten, ein großes Thema. Und auch hier bietet uns Office 365 natürlich sehr gute Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Office 365 heute schon verwendet, aber ich glaube, Sie pflichten mir bei, wenn ich sage, Office 365 ist prädestiniert dafür, um mit einem Mobile Device darauf zuzugreifen. Weil ich mir vorstelle, SharePoint Online, ein Teil von Office 365, wenn ich eine Teamseite in SharePoint Online habe, dann kann ich da mit dem Browser von meinem iPad, von meinem Surface einfach darauf zugreifen, ohne irgendein Extranet erstellen zu müssen und den User kompliziert zu authentifizieren, also weiß ich nicht was. Da ist Office 365 echt ideal für. So, bevor wir in die Demo reinspringen, die 20 Minuten waren, glaube ich, sehr gut geschätzt, möchte ich Ihnen noch kurz die 3 Personas, wenn man so will, vorstellen, die in der Power BI-Diskussion eigentlich eine Rolle spielen. Merken Sie sich die Farben, die werden Sie nachher auf dem letzten Slide noch sehen, wo wir den ganzen Zyklus so abgebildet haben, wie das typischerweise aussieht. Auf der rechten Seite haben wir Joe, den IT-Pro. Joe ist eigentlich der technische Experte in der Unternehmung, der dafür sorgt, dass der Power BI-Tenant oder der Office 365-Tenant, dass der läuft, der hat Zugriff auf das Management-Portal, der verteilt die User-Rechte und so weiter. Viel spannender in der Diskussion oder in dem Zyklus dann sind allerdings Stuart und Anna. Stuart ist der Data Steward, das heißt, er ist die Person im Unternehmen, zu der alle Leute rennen, wenn sie irgendein Bedürfnis an Daten haben. Das ist klassischerweise in der Unternehmung, gibt es diese Rollen heute schon, einfach nennt sie niemand den Data Steward. Es sind immer solche Leute, die 10, 15 oder noch mehr Jahre in der Unternehmung sind und die ganz genau wissen, hey, wenn ich eine aktuelle Produktliste brauche, dann gehe ich dorthin und hole sie mir. Wenn ich eine aktuelle Liste von dem und dem brauche, dann ist das andere System treibend. Und Steward, in dem Sinne der Data Steward, der weiß, wo die Daten zu holen sind. Und in unserer Story ist er die Person, der diese Daten kombiniert und den anderen Usern zur Verfügung stellt. Zum guten Schluss haben wir noch Anna, die Analystin. Sie ist quasi der End-User, der von mir schon ein paar Mal zitiert wurde jetzt, der mit Excel irgendwelche Visualisierungen erstellt. Das heißt, sie hat den konkreten Business-Need, Daten auszuwerten und zu visualisieren. Der gesamte Prozess sieht dann in etwa so aus, fängt hier oben in der Mitte an, dass Steward ein Datenset, also ich sag mal verschiedene Datenquellen anzapft, die zusammenführt und das Ganze kommentiert und schließlich zur Verfügung stellt, hier im Steward Shares the Query Part. Die Story von Anna fängt dann dort an, dass sie die Query, die Steward zur Verfügung gestellt hat, konsumiert, vielleicht erweitert mit was auch immer sie noch braucht und am Schluss eine Visualisierung macht. Die Rolle von Joe in dem Sinne sehen Sie hier auf der Seite. Wie gesagt, ist mehr der IT-Pro im Sinne von, er stellt sicher, dass der Tenant läuft, dass die Leute Berechtigungen haben. Er schaut auch, welche Datenquellen wie eingebunden werden können. Ein wichtiger Punkt dazu noch, Sie sehen hier einen Block, der nennt sich Data Management Gateways. Das ist für mich persönlich die wichtigste Komponente in Power BI. Warum? Dieser Data Management Gateway ist, wenn man so will, die Brücke von der On-Premise-Welt in die Cloud-Welt. Das heißt, wir haben dank dem Data Management Gateway haben wir eine Möglichkeit, dass wir einen Report, der auf Daten von Dynamics oder von SAP oder irgendeinem System basiert, was On-Premise läuft, dass wir diesen Report auf Power BI in Office 365 hochladen und die Daten, die weiter On-Premise liegen, refreshen kann, automatisch aktualisieren kann. Das heißt, der Data Management Gateway ist das Bindeglied, wie ich gesagt habe, zwischen der On-Premise-Welt und der Cloud-Welt. So, dann kommen wir zum spannenden Teil der Session. Ich hoffe, Sie haben jetzt alle ein bisschen ein gutes Bild davon, was Power BI überhaupt soll oder was die ganze Microsoft BI-Story ist. Jetzt würde ich vorschlagen, sehen wir uns das Ganze mal live in Action an. Dazu ist zu sagen, meine Demo ist immer nur so gut wie die Internetverbindung. Ich hoffe, dass das, also ich habe es vorher getestet, es schaut aus, als würde das sehr schnell funktionieren. Was eine gute Voraussetzung ist. Nun ist es so, dass ich, wenn ich bei einem Kunden unterwegs bin, dass ich immer versuche, eine Demo zu machen, die für den Kunden irgendwie eine gewisse Relevanz hat. Das heißt, ich will nicht irgendwie die oft zitierte AdventureWorks-Datenbank nehmen und baue irgendwie Visualisierungen, die dann zeigen, wie viele Fahrräder in Oklahoma verkauft wurden im Vergleich zu Kalifornien oder so. Ist zwar auch nett, das ist immer so ein bisschen mein Fallback, wenn ich nichts anderes finde, aber mein Bestreben ist es in dem Sinne, dass ich, wenn ich bei einem Kunden hier in Basel aus der Pharmaindustrie bin, dass ich irgendwie ein Beispiel habe, was mit Pharma zu tun hat. Nun ist das in so einer Veranstaltung wie hier ein bisschen schwieriger. Wenn ich nämlich ein Pharma-Beispiel zeige, dann sind vielleicht 20% der Leute können sich damit identifizieren. Gut, wir sind in Basel, dann sind es vielleicht 40% der Leute. Wenn ich ein Beispiel aus Finance nehme, sieht es auch wieder so aus. Habe ich versucht, ein Beispiel zu nehmen, was irgendwie, wo alle ein bisschen etwas damit anfangen können. Und zwar habe ich mir dann überlegt, Was gibt es momentan für politische Themen, die in der Schweiz heiß diskutiert werden? Diese 1:12-Initiative. Das wäre spannend. Leider habe ich keinen Zugriff auf die Lohndaten von all den Spitzenmanagern. Ein anderes Thema, was jetzt vor kurzem durchging, war das Ganze, die Zweitwohnungsinitiative, wo es darum ging, in welchen Kantonen dürfen überhaupt, also in welchen Gemeinden sogar, dürfen denn überhaupt noch neue Wohnungen für Zweitwohnungen gebaut werden und so weiter. Und das fand ich ein gutes Beispiel dafür, für die Demo, weil diese Daten öffentlich verfügbar sind. Dank unseren guten Freunden vom Bundesamt für Statistik kommen wir an all die Daten ran. Ich würde jetzt in den nächsten 35 Minuten gerne zeigen, wie man so eine Visualisierung bauen kann, die uns zeigt, in welcher Region der Schweiz wurden wie viele neue Wohnungen gebaut, wie schaut das aus im Verhältnis mit der Bevölkerung und so weiter. Das ist nämlich auch ein Aspekt, den wir berücksichtigen müssen. Nochmal als Reminder, der erste Teil der Demo dreht sich im violetten Bereich hier. Es geht um Data Discovery, also ich suche Daten und ich kombiniere die, mache dann eine Analyse und visualisiere das. Das ist da, wo wir einsteigen. Das Tool dafür, Tool of Choice, Excel 2013. Viele von den Add-ins, die ich jetzt hier zeigen werde, sind noch in Preview, können Sie alle auch runterladen, funktionieren relativ stabil, unter gewissen Voraussetzungen stabiler als manchmal. Das heißt, ich bin jetzt hier nicht davon gefeit, dass mal ab und zu irgendwie der blaue Donut eine Weile dreht und dann irgendwie nichts mehr geht. Aber schauen wir mal, wie lange das dauert. Gut, ich fange die Demo bewusst an in einem leeren Excel und will als erstes will ich mir die Daten zu den neuen Wohnungen, die gebaut wurden, in der Schweiz reinholen. Sie sehen, ich habe hier die Möglichkeit, in Excel Daten aus vielen verschiedenen externen Quellen reinzuholen. Zum einen von Files wie Excel, CSV, XML, von Datenbanken, klassisch SQL Server, Oracle, interessanterweise auch SQL Azure, was sehr spannend sein kann. Oder ich habe hier eine Menge an anderen Data Sources wie den Azure Marketplace, wo ich gewisse Daten kaufen kann, OData Feeds, you name it. In dem Beispiel werden wir zwei Datenquellen miteinander verbinden. Das eine ist ein Excel-File, was ich vorbereitet habe. Das andere sind Daten direkt von der Bundesamt für Statistik Website. Wir fangen an mit den Daten vom Excel-File, das hier abgelegt ist pro Kanton. Sie sehen hier rechts, geht dieses Navigatorfenster auf. Das mache ich alles über ein Add-in von Excel, das sich Power Query nennt. Das heißt, wenn Sie bei Ihrem Excel 2013 schauen und die Funktionalität fehlt, dann ist das, weil Sie dieses Power Query Add-in nicht installiert haben. Link dazu finden Sie meine Präsentation in den Slides ganz hinten, finden Sie aber auch einfach über Bing, über eine Suche. Sie sehen jetzt, in diesem Excel-File zeigt er mir an, da gibt es ein Element, eine Tabelle, was ich mir jetzt mal anzeigen lasse. Und wie Sie hier sehen können, ist das eine Pivot-ähnliche Tabelle, sage ich mal, wo ich sehe, pro Kanton und Jahr, wie viele neue Wohnungen wurden da gebaut. Jetzt kann ich hier hingehen und anfangen, mir die Daten so zurecht zu modellieren, wie ich sie brauche für meine Auswertung. In meinem ersten Schritt mache ich mal die erste Spalte, die erste Zeile zur Header-Zeile. Und für meine Visualisierung brauche ich das nicht in so einer Pivot-ähnlichen Ansicht, sondern in einer flachen Liste. Das kann ich alles hier drüber steuern. Das Attribut hier nenne ich mal Year. Ich kann hier drüber auch ganz einfach den Datentyp ändern. Auf Datum. Hier das nämlich New Apartments. Ändere den Datentyp auf Number. Dann haben wir es eigentlich schon. Dann nenne ich das Query mal neue Wohnungen. Reicht. So, und jetzt, wenn ich Apply klicke, was passiert? Die Transformation, die ich jetzt hier in dem Editor vorgenommen habe, die werden auf alle Rows in meinem Excel-Sheet angewandt und dementsprechend ummodelliert. Jetzt, wie Sie sehen, das ging relativ schnell, ist auch ein kleines File mit irgendwie 100 Zeilen oder so. Wir werden nachher noch mit einem größeren File arbeiten. Und Sie sehen, das Ganze wurde jetzt ins Excel reingeladen. So, nun, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich eine einfache erste Visualisierung machen könnte. Mache ich aber nicht, ich mache das im nächsten Schritt. Der Grund, warum ich es nicht mache, ist der folgende. Sie sehen hier Zahlen wie Aargau hat in 2007 3.774 neue Wohnungen gebaut. Klingt nach viel. Nun schaue ich den nächsten Kanton an, da steht Appenzell-Ausserrhoden 257. Was fehlt mir? Genau, mir fehlt ein bisschen der Kontext oder der Bezug dazu. Wie groß ist denn ein Kanton überhaupt? Also 4.000 neue Wohnungen im Kanton Aargau, weiß ich nicht, ob das viel oder wenig ist, wenn ich nicht weiß, wie groß der Kanton Aargau ist oder wie viele Leute da wohnen. Genau diesen Bezug möchte ich jetzt herstellen, indem ich auf die Website vom Bundesamt für Statistik gehe und dort mal schaue, wie die aktuellen Einwohnerzahlen sind. Das müsste der Link sein, wenn ich mich nicht irre. So. Schaut eigentlich gut aus. Wir sehen, da gibt es eine Aufteilung pro Kanton seit 2008 bis 2012. Passt von Zeithorizont nicht ganz überein mit den Daten, die ich bei mir drin habe, aber das werden wir nachher noch fixen. So, und jetzt an der Stelle schwelge ich immer in Erinnerungen, wenn mir da einfällt, wie lustig das früher war, Betonung auf lustig in Anführungszeichen, so eine Tabelle aus einer Webseite irgendwie ins Excel reinzukriegen. Der eine oder andere lacht. Ich bin wohl nicht der Einzige, der damit Stunden verbrötelt hat im Endeffekt. Auch hier kommt das Power Query Add-in uns zur Hilfe. Ich kann hier, wie ich vorher gesagt habe, die verschiedenen File-Typen anzapfen. Aber was noch spannender ist, ich kann hier vom Web klicken und dann kriege ich eine Dialogbox, die nach einer URL fragt. Das grenzt schon fast an Magie, finde ich, wenn ich hier einfach die URL vom BFS, also das, was ich hier rauskopiert habe, hier reinpaste. Dann wird mir aufgelistet, was gibt es hier auf dieser HTML-Seite für Tabellen. Und ich kann die am Jahresende in 1000, heißt das Ding, kann ich mir anschauen. Und jetzt sieht das wieder aus wie vorher das Excel-File im Endeffekt. Das heißt, ich mache hier nochmal die gleichen Schritte wie vorher, mit einer Ausnahme. Wir sehen, hier gibt es noch einen Eintrag für die ganze Schweiz. Die ganze Schweiz ist eigentlich nicht mehr als ein Roll-up, wenn man so will, von den verschiedenen Kantonen. Brauche ich hier in meiner Auswertung nicht. Das heißt, als erster Schritt schmeiße ich das hier mal raus. Remove Rows, und ich will nur eine Row entfernen, damit ich nur noch die Zahlen für den Kanton habe. Gehen wir wieder gleich vor wie vorhin, ich mache da eine flache Liste draus, sage, das ist eine Jahreszahl. Das nennen wir mal Einwohner. Number, das ist okay, und das ist der Kanton. Jetzt bin ich da fröhlich am Mischen zwischen deutschen und englischen Spaltentiteln. Ich benenne das mal um, damit sie bei Englisch bleiben. Aber das Dataset nenne ich jetzt mal Population. So. Was wir hier noch sehen, in diesem Dataset, was ich vom Bundesamt für Statistik gekriegt habe, das sind Daten drin von 2008 bis 2012. Wenn ich das jetzt hier mal importiere, Sie sehen es im Hintergrund schon, die Daten zu den Wohnungen, die haben eine andere Zeitspanne. Da ist 2007 bis 2011 drin. Das heißt, ich muss das noch irgendwie aufeinander abstimmen, um ein möglichst optimales Resultat zu kriegen. Und zwar mache ich das so, indem ich hier 2007 die Daten rausnehme, das Ganze aktualisiere und hier nehme ich die Daten zu 2012 raus, damit ich quasi ein 1:1 Match habe zwischen den Populations- oder den Einwohnerzahlen und den neuen Wohnungen. So. Nun bin ich eigentlich so weit, dass ich die zwei Datenquellen, die ich einbinden wollte, in meiner zugegebenermaßen relativ einfachen Auswertung, das ist alles da. Was mir noch fehlt, ist die Verbindung dazwischen. sind jetzt momentan zwei völlig isoliert voneinander stehende Tabellen, die sich nicht kennen. Jetzt an der Stelle habe ich zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit wäre klassisches, ich sage mal, relationales Datenbankmodellierungsvorgehen. Ich verbinde die eine Tabelle mit der anderen. Andere Variante, die mir hier Power Query gibt, die für den End-User möglicherweise einfacher ist, ist über diese Merge-Funktion. Ich kann die eine Tabelle mit der anderen zusammen mergen, anstatt die nur in Verbindung miteinander zu setzen. Und zwar sage ich hier, die neuen Wohnungen und die Einwohnerzahlen möchte ich verbinden über welchen Schlüssel, wenn man so will. Nun hier in meinem Fall ist der Schlüssel nicht nur eine Spalte, sondern mehrere. Denn wie Sie sehen, weder die Zeile Kanton noch die Zeile Jahr ist einmalig, jedoch ist die Kombination aus den beiden Jahr und Kanton sehr wohl einmalig. Das heißt, ich markiere da beide. Dasselbe mache ich hier in der Population, führe das dann zusammen. Jetzt kommt wieder der Query Editor, der mir nun ermöglicht, hier neben New Apartments auch die Population-Zahlen anzuzeigen. Ich stelle nochmal sicher, dass das eine Zahl ist, damit ich nachher auch richtig damit arbeiten kann. Datum ist da schon gegeben. Das war toll. Kann ich ein tolles anderes Feature zeigen, was passiert, wenn ich eine Zeile irrtümlich gelöscht habe. Wie Sie hier unten rechts schauen, sehen können, habe ich die Möglichkeit, wird quasi jeder Schritt, den ich mache, aufgezeichnet und ich kann einfach das Remove Column wieder rausnehmen und prompt ist die Spalte wieder da. Number müsste das sein, das ist gut. So, und das ganze Dataset heißt jetzt Merge One, lasse ich mal so. Sie zusammen, das Zusammenführen von den beiden vorhin noch isolierten Datensets. So, jetzt sind meine Daten in dem Sinne bereit zur Visualisierung. Was ich jetzt machen kann, und jetzt kommt der ganze Office 365-Teil ins Spiel. Wenn ich jetzt der Meinung bin, was ich gerade eben gemacht habe, hat einen bestimmten Wert für unsere Unternehmung oder ein anderer User könnte auch irgendwann das benötigen und damit arbeiten, habe ich die Möglichkeit, das in den Data Catalog quasi zu sharen oder bereitzustellen. Ich kann hier über das Dataset habe ich eine Möglichkeit, das Ding zu sharen und ich kann dem sagen, das sind die neuen Wohnungen in der Schweiz mit Bevölkerungszahlen oder irgend sowas. Ich muss dann noch sagen, will ich das nur, ist das ein Dataset, das nur ich sehen soll oder will ich das mit allen Leuten aus meiner Organisation teilen? Oder ebenfalls spannend, ich könnte da auch Security Groups hinterlegen. Das heißt, ich kann sagen, es gibt eine Active Directory Group zum Beispiel, wo alle Leute aus dem Marketing drin sind, dass ich das nur mit den Leuten share, weil das nur die sehen dürfen oder das nur für die relevant ist. In meinem Fall lasse ich das einfach auf My Organization stehen und sage dann Share a Copy. Nun fragen Sie sich vielleicht, was ist der Grund, das zu machen? Wie kann ich als End-User das konsumieren? Antwort, wieder mit Power Query, wie ich es vorher gezeigt habe, wo ich ein Excel-File importiert habe oder eine Website, gibt es hier diesen Online-Search-Button. Online Search ist eine sehr tolle Funktionalität hier. Wenn ich hier mal eingebe, irgendwie Football Stadium, keine Ahnung, ist mir gerade als erstes eingefallen. Was kriege ich als Resultat? Eine Liste von Wikipedia-Tabellen. Das heißt, der Online-Katalog, der beinhaltet neben Daten aus meinen Systemen, die ich hier zur Verfügung stellen kann, beinhaltet er auch, ich glaube, es sind etwas mehr als 2 Millionen Tabellen von Wikipedia, die über Bing indexiert wurden und in diesen Public Data Catalog zur Verfügung gestellt wurden. Es ist dann sehr spannend, wenn ich eben Daten aus meiner Unternehmung kombinieren möchte mit Daten, die irgendwo auf Wikipedia rumliegen, sei es irgendwie Einwohnerzahlen, sei es Sachen wie Bruttoeinkommen in den Ländern über die letzten 20 Jahre, you name it, das gibt es alles irgendwo auf Wikipedia. In meinem Fall habe ich jetzt gerade dieses Dataset neue Wohnungen hochgeladen. Mal schauen, ob der das schon findet. Sie sehen, hier gibt es ein Dataset neue Wohnungen in der Schweiz, von mir erstellt heute 14,59. Und mit nur einem Klick kann ich das Modell, was ich jetzt gebaut habe, als anderer User sozusagen wieder konsumieren. Das heißt, das gibt mir die Möglichkeit, über diesen Datenkatalog Datensets zur Verfügung zu stellen, die von den Usern sehr häufig verwendet werden. Insbesondere spannend, weil das Ganze auch immer refreshed werden kann. Das heißt, das Ganze ist hier nicht statisch, die Liste von den Kantonen, sondern hinter dieser Tabelle ist der Connection-String hinterlegt, mit welchem auf die Source connected wird und die Daten refreshed werden können. In meinem Fall ist das ein müßiges Beispiel, weil ein File liegt auf dem Excel, eines kommt aus dem Internet, das wird immer da sein. Aber wenn ich mir vorstelle, da sind Daten aus einem SAP drin, dann ist das sehr wohl relevant, dass der Connection-String hier drin ist und dann auch die Security vom User überprüft wird. So, nun wechseln wir mal ganz kurz nochmal zur Übersicht auf Slide. Was ich jetzt gemacht habe, wie gesagt, ist, denke ich, alles hier im Bereich Discover anzusiedeln. Ich habe die Daten entdeckt über den Online-Search-Katalog. Ich habe gewisse Sachen analysiert. Was mir jetzt in meiner Visualisierung oder in meinem Datenmodell in dem Sinne noch fehlt, ist eine zusätzliche Spalte. Weil, wie ich vorher gesagt habe, die Anzahl Apartments, also die Anzahl neuer Wohnungen, muss ich irgendwie ins Verhältnis bringen zu den Bevölkerungszahlen. Wie kann ich das machen? Ganz einfach, indem ich hier mein Query nochmal editiere, hingehe und sage, ich brauche eine zusätzliche Spalte, in der ich wissen möchte, wie viele neue Wohnungen gab es denn pro 1000 Einwohner. Das könnte ich auch über Power Pivot mit einer DAX-Formel lösen. Hier über Power Query gibt es mir quasi ein GUI vor, wo ich das einfach zusammenklicken kann. Ich nenne das New Apartment, also New Apt per 1000 People oder sowas. Und Sie sehen, die berechnete Spalte ist schon da. Ich mache nochmal eine Verifizierung, dass das eine Zahl ist und bringe das wieder rein. So. Nun bin ich so weit, dass ich anfangen kann mit den Visualisierungen. Ganz kurz, dass doch einige von Ihnen noch nicht kennen, PowerView, ein Teil von Excel 2013, gibt es auch als Teil von SharePoint, ist eigentlich eine Komponente von SQL Server 2012 Reporting Services, mit der ich sag mal, dynamische Visualisierungen machen kann, bei der Elemente miteinander verhängt sind. Wenn ich hier hingehe, ich nenne hier mein Merge-Dataset, Sie sehen hier nicht mehr und nicht weniger als die Datasets, mit denen ich vorher gearbeitet habe, und ich kann mir die einfach durch einen Klick in meinen Arbeitsbereich reinziehen. Und zwar möchte ich mal sehen, die Anzahl neuer Wohnungen pro Kanton, und das will ich sehen als Cluster Column Chart. Und eigentlich würde es mich noch interessieren, wie sich das über die Jahre entwickelt hat. Und die Sortierung hätte ich gerne nicht nach Kanton, sondern nach Anzahl neuen Wohnungen. So, was sehen wir hier? Erwartungsgemäß würde ich mal sagen, wurden im Kanton Zürich die meisten neuen Wohnungen gebaut. Spannend wird es aber, wenn ich statt dieser Zahl die neuen Wohnungen pro 1000 Leute nehme und mir die gleiche Visualisierung nochmal mache. Da werden wir sehen, da schaut das Bild nämlich ein bisschen anders aus. Und zwar ist es hier so, dass die meisten neuen Wohnungen bereinigt nach Bevölkerungszahl in den Kantonen Wallis und Graubünden gebaut wurden. Somit ist ein bisschen die Connection zur Zweitwohnungsinitiative auch wieder geschaffen, weil genau, ich sag mal, diese Ferienregion ist ja genau die das ein bisschen, ich sag mal, hochsterilisiert haben, wenn man so will. Nun wieder eine Frage an Sie. Wer von Ihnen hat in der Vergangenheit mal versucht, solche Daten auf eine Landkarte zu mappen? Ein paar nicken, ja. Von Ihnen, die genickt haben, wer hat es effektiv geschafft und hatte dafür weniger als 2 Tage Aufwand?
Ja, jetzt geht es schon.
Genau, jetzt geht es relativ locker. Wie Sie sehen, in PowerView gibt es hier einen Map-Knopf, dem ich mit einem Klick eigentlich sagen kann, die Visualisierung, die ich hier gerade eben gemacht habe, die interessiert mich nicht nur als Column Chart, sondern das möchte ich auf einer Map sehen. Und ich muss sagen, da, als ich das erste Mal gesehen habe, da schlug mein Herz höher, weil ich mir überlege, wie viel Zeit ich damit verbrötelt habe, in der Vergangenheit sowas zu machen. Das ist echt genial, ja. Bern müsste eigentlich hier sein. Bern? Ja, Freiburg ist zum Beispiel auch nicht ganz korrekt gemappt. Gehört ins Breisgau. Genau, Bern könnte in den USA sein. New Bern oder irgendwas. Ja, das, wie Sie sehen, das Mapping funktioniert mit den Bing Maps. Wir werden nachher noch ein genaueres Beispiel machen, wo wir sehen, sobald wir mehr Infos weitergeben, ist das Mapping viel genauer. Ich habe hier nur gesagt, schau mal, gibt es irgendwo ein Feld, das Bern heißt? Und ich habe nie gesagt, in welchem Land. Und von dem her ist das eigentlich nicht so schlecht, dass das alles in der Schweiz gelandet ist, wenn man schaut, was auf der US-Landkarte alles für Städtenamen gibt. Oder? Nun, was kann ich mit dem Ding hier machen, nachdem ich das gebaut habe? Ich kann mir hier, wenn ich will, noch einen allgemeinen Filter reinbauen, für die Jahreszahlen zum Beispiel. Sie sehen, das ist alles miteinander verhängt. Sobald ich einen Filter anwähle, wird der sofort angewendet auf alle Felder. Und weil das so viel Spaß gemacht hat, lade ich das jetzt mal auf SharePoint hoch. Warum? Weil SharePoint, wie ich erzählt habe, ist eigentlich die zentrale Plattform in unserer BI-Story, wo ein User ein Endprodukt eigentlich veröffentlichen kann. Jetzt schauen, ob meine SharePoint-Seite auftaucht. Tut sie nicht. Muss ich mir hier schnell einen Link rauskopieren. Das nennen wir TechReady.com. Ich lade das auf SharePoint hoch. In der Zwischenzeit gehe ich auf meine SharePoint-Seite, mache hier kurz einen Refresh, damit Sie sehen, wie das Ding aufpoppt. Das ist in meinem Fall eine SharePoint Online-Seite als Teil von Office 365, wie Sie sehen können. Es kann aber gerade so gut eine SharePoint-Seite On-Premise sein. Technische Voraussetzung dafür, dass ich das machen kann, ist mindestens SharePoint 2010 mit SQL Reporting Services von 2012. Weil diese PowerView-Funktionalität, die gibt es nur da. Und Sie sehen, neue Wohnung, gibt es da was? Das Ganze kann ich jetzt im Browser anschauen. Hat einen Vorteil, dass wenn das mit HTML5 gerendert wird, was demnächst der Fall sein wird in Office 365, dass ich das auch mit dem iPad direkt aufrufen kann und darüber arbeiten kann. Es war SQL 2012, Reporting Services. Und wie Sie sehen, könnte ich auch darüber mit den Daten interagieren, ähnlich wie ich es vorhin gezeigt habe. So, nun möchte ich noch ein weiteres Beispiel zeigen, was wir mit Excel machen können. Damit langsam die Zeit ein bisschen davon rennt, mache ich das so, dass ich das Beispiel öffne, was ich mal vorbereitet habe. Zwar das File hier. Das Beispiel ist immer noch dasselbe. Es geht darum, die Bevölkerungszahlen zum einen, aber die anderen, diese neuen Wohnungen mal anzuschauen. Und wenn Sie sich jetzt zurückerinnern, wir haben uns da immer auf dem Level der Kantone bewegt. Ich habe die Einwohnerzahlen pro Kanton gehabt und die neuen Wohnungen pro Kanton. Jetzt habe ich ein zusätzliches Dataset reingebracht, welches pro Wohnung, pro Gemeinde zeigt, wie viele Wohnungen gebaut wurden und zusätzlich auch die Information enthält, wie viele Einzimmerwohnungen, wie viele Zweizimmerwohnungen, wie viele Dreizimmerwohnungen und so weiter. Das ist etwas mehr als 100.000 Zeilen, die da drin sind. Jetzt eine Visualisierung machen wir dafür mit einer anderen Technologie, mit einem anderen Add-in von Excel. Dieses Add-in nennt sich PowerMap. War früher mal unter dem Namen Geoflow bekannt. Wer hat das schon gesehen? Hand hoch. 5, 6 Leute, 2 davon von Microsoft, zählt nicht. Wir haben wieder dasselbe Dataset, was ich vorher verwendet habe, Sie können sehen, das Prinzip ist wieder dasselbe wie vorhin. Ich habe hier auf der rechten Seite, kann ich meine Felder auswählen, die ich visualisieren will. Ich habe hier eine einfache Übersicht erstellt, nochmal darüber, wie viele neue Wohnungen wurden pro Kanton erstellt. Ich kann jetzt hier das Feld Year noch in die Zeitdimension reinziehen. Was bringt mir das? Werden Sie gleich sehen. Es gibt mir diese Play-Achse, wo ich abspielen kann, wo Sie dann sehen, wie sich die Daten über die Zeit verändern. Es bringt eine gewisse Interaktivität in die ganze Sache rein. Nun habe ich hier schon mal ein bisschen vorgearbeitet, um ein, zwei Beispiele zu zeigen, was mit PowerMap denn sonst noch so möglich ist. PowerMap hat so als Vision eigentlich ein Tool zu sein, mit dem ich wirklich eine durchgehende Story erzählen kann. Das heißt, ich kann hier zwar lustig rein und raus zoomen und mich auf dem 3D-Globus bewegen, ich kann aber auch Drill-ins machen, weitere Charts anzeigen und das so filmmäßig, sage ich mal, zusammenzuschneiden. Das nennt sich so eine Tour. Ich kann die Tour dann auch abspielen, was dann so ausschaut. Also hier haben wir die gleichen Zahlen wie vorhin. Nun folgt in einer anderen Visualisierung, wieder über die Zeit animiert, pro Region, wie viele neue Wohnungen pro 1000 Mitarbeiter, sage ich schon, pro 1000 Einwohner. Wie Sie sehen, ganz klar, Graubünden und Wallis hatten die meisten neuen Wohnungen, und zwar durchgehend über diese beobachtete Vier-Jahres-Periode. Wie Sie hier sehen können. Und als nächstes kommt dann ein Overlay von den Daten pro Gemeinde. Das ist das, was Sie hier sehen. Pro Gemeinde, jede Gemeinde der Schweiz sind irgendwie 3000 Stück oder so, die hier aufgetaucht sind in der Statistik, gibt es einen Balken. Den kann ich auch wieder zeitanimiert darstellen. Und spannend hier, dass ich diese Daten pro Gemeinde, die Balken, die Sie sehen, und die Daten pro Kanton, das ist die rote Map, die darunter liegt, dass ich die auf derselben Map darstellen kann, obwohl die aus Sicht des Datenmodells nicht miteinander verhängt sind. Die kennen einander nicht. So, und wenn ich das noch durchlaufen lasse, sehen Sie, da gibt es einen Drill-In in die Region Zürich. Mitunter auch aus dem Grund, weil aus der Region, wo ich stamme, und nicht aus der ich stamme, aber wo ich jetzt momentan wohne, ich wohne seit 7 Jahren da und schon nur in dem Quartier, wo ich wohne, haben sie in 7 Jahren etwa 40 neue Mehrfamilienhäuser gebaut. Da habe ich mich immer gefragt, ist das eigentlich normal oder ist das nur in dieser Gemeinde so? Und die Visualisierung hier hat mir, sag mal, Aufschluss auch darüber gegeben, dass das in der Tat nicht nur bei uns so ist, sondern überall extrem viel gebaut wurde in den letzten Jahren. Was ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, wenn wir nochmal schauen, wo wir uns hier befinden, ein Teil vom Office 365, Part von Power BI, wenn man so will, diese sogenannte Q&A-Funktionalität. Nun, wie Sie gesehen haben, die Visualisierung, die ich hier gezeigt habe, basierten alle auf Excel. Nun ist es so, dass vielleicht nicht jeder End-User wirklich so ein Excel-Halbgott ist und solche Dinge machen kann. Muss man auch nicht sein, abgesehen davon. Geht ganz einfach, sonst könnte ich es auch nicht. Aber spannend wird es dann, wenn wir uns überlegen, es gibt auch Benutzer in unserer Unternehmung, die keinen Zugriff auf ein Excel haben, vielleicht nur einen Browser haben, die haben vielleicht nicht mal einen eigenen Laptop oder etwas, die aber sehr wohl Informationsbedarf haben, die sehr wohl wissen wollen, welche letzte Bestellung hat unser Kunde gemacht, über welche Produkte, was kann er als nächstes eventuell bestellen. Und da gibt es eine nette Funktion für, als Teil von Power BI. Was ich da gemacht habe, Sie sehen, das ist eine Seite, die ausschaut wie SharePoint Online, ist aber de facto, ist das eine Azure-Site, eine Azure-Website, die mit Office 365 gebündelt ist, die mir diese Power Q&A-Funktionalität zur Verfügung stellt. Funktioniert ganz einfach. Das Modell, was ich gerade eben gebaut habe, die Zusammenführung dieser Bevölkerungsdaten mit den Wohnungsdaten, die lade ich auf meine Power BI-Site hoch. Und von hier haben End-User dann die Möglichkeit, mit ihrer normalen, natürlichen Sprache Auswertungen zu machen, wenn man so will. Das heißt, ich kann jetzt hier in diese Sprechblase eigentlich eintippen, momentan nur in Englisch, weil das Ganze noch ein Preview ist, wird aber voraussichtlich auch in Deutsch möglich sein. Show new apartment. Mal schauen, was der macht, wenn ich das eingib. Gib mir eine Liste, sage ich by state. Ändert er die Visualisierung auf ein Spaltendiagramm, sage ich noch pro Jahr zum Beispiel. Kriege ich sowas? Dann sage ich, ja, aber eigentlich möchte ich das als Map sehen. Und schon ist es da. Ist ziemlich beeindruckend, wenn Sie mich fragen. Und ein tolles Beispiel dafür, wo die Reise mit Microsoft BI hinführen kann. Weil ich habe jetzt das hier getippt, aber wenn ich ein Mikrofon an meinem Laptop angeschlossen habe und eine Spracherkennungssoftware habe, die was taugt, dann kann ich das gerade so gut sprechen und kriege die gleichen Daten hier raus. So mit Blick zur Uhr bleiben wir noch 3 Minuten. Ja. Möchte ich Sie darauf hinweisen, dass es noch andere spannende Sessions im SQL-Umfeld gibt. Zum einen den SQL 2014 Überblick von meinem Kollegen Heinz Sütterlin, der hat das gestern schon gemacht, für die gestern schon da waren. Heute gibt es dieselbe Session nochmal. Geht sehr technisch darauf ein, auf die neuen Funktionalitäten wie Column Store, die ganze In-Memory-Technologien, Separation of Duties, you name it. Heinz kennt es und wird Ihnen im Detail darüber erzählen. Wir haben eine spannende Session ebenfalls von einem Kollegen von mir, von Dung, zum Thema BI mit SharePoint und SQL on Azure. Kann sehr spannend sein, wenn Sie bei einem Partner sind und für einen Kunden eine neue BI-Plattform bauen müssen. Und da geht es erfahrungsgemäß ein bisschen länger, bis die Hardware kommt. Ist Azure eine super Alternative, um das zu machen. Und schließlich gibt es noch eine Session zum Thema nur In-Memory OLTP. Wichtige Info noch für die von Ihnen, die zur Session Active Directory und Cloud Security wollten. Der Referent da ist leider ausgefallen, der liegt krank im Bett. Stattdessen gibt es jetzt dann eine Session im gleichen Raum zum Thema Fabric Management mit Virtual Machine Manager. Und hier, wie versprochen, die Liste der Add-ins, wo Sie die kriegen, so wieder ein Link zum Power BI Blog, der sehr spannend ist, wo immer wieder dokumentiert wird, dass es Neues gibt. Das kriegen Sie alles. Wie ich eingangs erzählt habe, schauen Sie auf powerbi.com mal rein. Sie können da kostenlos einen Tenant erstellen. Sie können all das, was ich gemacht habe, können Sie alles auch machen. Und wenn Sie Fragen haben, dann haben wir jetzt noch rund 2 Minuten Zeit, die zu beantworten. Ich bin allerdings noch bis am Abend hier in der Microsoft Zone. Ruhig vorbeikommen und Ihre Fragen stellen. Ansonsten danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, fürs Zuhören, fürs Mitmachen und bitte nicht vergessen, wer den lustigen Bag will, der muss das Feedback-Form ausfüllen. Ne? Besten Dank, schönen Nachmittag noch.